Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, heute hier vorne stehen zu dürfen, nachdem letzte Woche schon einige auf mich zugekommen sind. Und Frieda, du predigst ja heute. Aber letzte Woche war der Frieda Meier dran und heute bin ich dran. Genau. Heute ist schon der 4. Advent und in 2 Tagen ist Heiligabend. Unglaublich, wie die Zeit vergeht. Und so schnell ist das Jahr 2024 wieder vorbei. Und Heiligabend ist eigentlich genug Grund zur Freude. Jesus ist geboren. Was für eine Botschaft. Jesus, der Retter, ist da. Jesus, der Messias, ist da. Aber wie sieht es gerade in unserem Land aus? Wir stehen vor Neuwahlen im Februar. Wir erleben Unsicherheiten in unserem Land. Jetzt auch gerade am Wochenende in Magdeburg mit dem Weihnachtsmarkt, was dort passiert ist. Und unser Land wird so ein bisschen durchgeschüttelt. Und wir wissen auch nicht, wie unser Land sich weiterentwickelt, was in den kommenden Jahren auf uns zukommt. Und umso mehr brauchen wir gute Nachrichten. Wir brauchen das Evangelium. Als Deutschland, als Land Deutschland brauchen wir Gott ganz neu und diese Umkehr zu ihm, diese Rückkehr zu ihm. Und genau das ist Weihnachten für uns eine gute Botschaft, dass Jesus geboren ist. Und Sigi hat den Text schon vorhin vorgelesen und allein die ersten Worte aus den Versen passen auch in unsere Situation hinein. Tröstet mein Volk. Wie kann man jemanden trösten, der jetzt in Magdeburg vielleicht jemand verloren hat, wo jemand gestorben ist nach diesem Attentat? Wie kann man jemanden trösten, der 2 Tage vor Weihnachten oder 4 Tage vor Weihnachten eine geliebte Person verloren hat? Diesen Trost kann nur Gott schenken und das tut er durch sein Wort, durch seine Gegenwart inmitten von Leid, inmitten von schwierigen Situationen. Und wenn wir als Christen, als Nachfolger von Jesus erfüllt sind von dieser Hoffnung, von dieser Freude, die Jesus uns bringt, dann kann unser Licht besonders leuchten jetzt in so einer Zeit, wo viele Fragen haben, wie es weitergeht, wo viele vielleicht gereizt sind. Und wenn wir da einen Unterschied machen mit Hoffnung, mit Freude für die Zukunft, weil wir wissen, wer uns durchträgt, dann machen wir da einen ganz großen Unterschied. Lass uns in den Text einsteigen, noch nicht in den Text einsteigen. Ich möchte euch zuerst noch reinnehmen in die Zeit, in der Jesaja gelebt hat. Jesaja hat in Israel gelebt und zu seiner Zeit war Israel nicht in seiner Blüte, sondern sie haben sich von Gott entfernt. Und auch andere Propheten haben da schon reingesprochen, andere Propheten vor Jesaja. Und zwar hat zum Beispiel Hesekiel schon prophezeit oder verkündet, dass die Gegenwart Gottes aus dem Tempel ausziehen wird, dass Gott nicht mehr im Tempel präsent sein wird, weil das Volk Israel sich gegen Gott entschieden hat. Und Hosea hat ausgesprochen oder von Gott die Botschaft bekommen, dass er verkünden soll, dass das Volk Israel nicht mehr sein Volk ist. Und es ist interessant, hier steht, denn ihr seid nicht mein Volk, also das Volk Israel hat sich von Gott abgewandt. Und dann sagt ihr dem Gott, so will auch ich nicht der Eure sein. Wenn sie nicht wollen, wenn sie nicht mehr das Volk Gottes sein möchten, dann ist auch Gott nicht mehr ihr Gott. Aber dann ein Kapitel später, in Hosea 2, lesen wir schon auch die frohe Botschaft wieder neu, dass Gott ankündigt, aber es wird wieder eine Zeit kommen, wo in Israel gesagt wird, ihr Kinder des lebendigen Gottes. Und auch in Jesaja haben wir schon in den vergangenen Predigten, in der Predigtserie gehört, dass es immer wieder Gerichtsworte gab. Gerichtsworte über Israel, aber auch über die Nationen. Und Jesaja 30 steht zum Beispiel, dass Gott Israel eingeladen hat, dass sie in seine Ruhe einkehren dürfen, wenn sie denn wollen. Aber sie haben sich auch dort gegen Gott entschieden. Und es ist immer wieder ein Werben Gottes um das Volk Israel, aber Israel war nicht bereit, dazu umzukehren. Und so ist dann eben gekommen, dass sie die Konsequenzen für ihre Entscheidungen tragen mussten. Und das Nordreich ist schon 722 in das assyrische Exil nach Assyrien gekommen. Und Juda, das Südreich, ist dann erst 586 vor Christus in das Exil gekommen als Konsequenz für ihre Sünden, für ihre Entscheidungen gegen Gott. Genau. Und ab diesem Kapitel 40, was der Sigi schon vorgelesen hat, spricht Jesaja in eine Zeit hinein, die er selber gar nicht mehr miterlebt hat. Aber wir glauben daran, dass Gott durch seinen Prophet auch in der Zeit hineinsprechen kann, die er gar nicht mehr erlebt hat. Und so, wie es der Frieder Meyer auch schon letzte Woche gesagt hat, kündigt Gott schon die Rückkehr aus dem Exil an, bevor sie überhaupt im Exil sind. Die Kapitel 40 bis 45 spannen eine große Hoffnungsperspektive auf, in der Gott sich Israel wieder zuwenden wird, mit dem Höhepunkt in den Gottesknechtliedern, wo in Kapitel 35 auch verkündet wird oder ganz deutlich prophezeit wird, dass Jesus am Kreuz auch sterben wird, für die Schuld von Israel und auch für die ganzen Nationen. Und so wie Gott in die Zukunft reinsprechen kann, möchte ich dir das heute zusprechen, dass Gott dir in deine Situation hineinsprechen kann. Ich weiß nicht, vielleicht siehst du dein Leben an und du siehst nicht so die Handschrift Gottes oder du hangelst dich von Woche zu Woche, aber halte daran fest, dass Gott zu dir sprechen kann und dass Gott auch heute zu dir sprechen möchte. Vielleicht hat er es schon getan durch den Lobpreis, durch den Bibeltext, den Sigi schon vorgelesen hat oder durch ein Element im Gottesdienst. Mach dein Herz weit, bahnt einen Weg für deinen Gott, der heute zu dir sprechen möchte. So, lass uns jetzt einsteigen in die Verse. Die Verse 1 bis 2 aus Jesaja 40, wo es heißt: Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihm zu, dass sein Frondienst vollendet, dass seine Schuld abgetragen ist. Denn es hat von der Hand des Herrn das Doppelte empfangen für all seine Sünden. Gott spricht dem Volk Israel Trost zu und hier in einem doppelten Maße. Also spricht: Tröstet, tröstet. Und es unterstreicht nochmal, wie wichtig es Gott ist, sein Volk zu trösten und es nicht alleine zu lassen. Auch wenn sie sich gegen Gott entschieden haben, Gott lässt sie nicht los, sondern er möchte sie trösten. Und er spricht Israel wieder als sein Volk an. Ich habe es schon angedeutet, Hosea hatte die Botschaft, dass es nicht mehr sein Volk ist. Aber Gott kann sein Volk nicht verwerfen, sondern er steht zu seinem Volk. Nicht aus der Treue Israels, weil sie so treu waren, sondern um seines Namens willen. Das Volk musste die Konsequenzen für seine Sünden tragen, diese Führung in das Exil. Aber Gott hat eine Zukunft für sein Volk. Seine Knechtschaft wird vorbei sein und seine Schuld wird bezahlt sein. Gott hat nie aufgehört, um sein Volk zu werben. Und Gott geht hier eben wieder einen Schritt auf Israel zu. Gehen wir in die nächsten Verse, die Verse 3 bis 5. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Höckerige soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Talebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn der Mund des Herrn hat geredet. Sprachlich wird Jesaja im Hebräischen hier sehr poetisch mit Parallelismen und Alliterationen. Aber was bedeutet diese Botschaft, diese Verheißung für Israel im Exil? Sie sollen den Weg bereiten für Gott, für ihren Herrn. Er wird sie den Weg zurückführen nach Israel, wo sie den Tempel wieder aufbauen werden. Und seine Gegenwart wieder unter ihnen sein wird. Und so hat sich Gottes Wort erfüllt, oder das Wort von Jesaja, das Prophezeiung von Jesaja 40, wo sie noch nicht im Exil waren, sie kommen ins Exil. Ja. Sie waren noch nicht im Exil und das Wort von Jesaja 40 erfüllt sich in der Befreiung aus dem Exil. Aus dem Exil. Wo Gott Hoffnung schenkt, wo Gott Erlösung schenkt, Befreiung schenkt. Gottes Wort erfüllt sich. Das erste Mal hier in der Befreiung aus dem Exil. Gott kommt und er wird führen. Das Volk Israel muss dafür nur alles aus dem Weg räumen für die Rückkehr ihres Gottes und Königs. Alle menschlichen Niederungen müssen aus dem Weg geräumt sein. Jeder Schmutz und jede Unreinheit in ihrem Herzen. Jede menschliche Erhebung muss überwunden werden. Jeder Stolz muss vor Gott seinen Platz finden und in Demut umgewandelt werden. Und es wird hier deutlich, dass es an Gott nicht scheitert. Gott ist bereit. Aber die Frage ist, was macht das Volk Israel? Wofür entscheidet es, das Volk Israel, sich? Als Hindernis könnte eben nur noch das menschliche Herz bleiben, das sich Gott nicht ganz hingibt. Aber im Exil hat es die Erfahrung gemacht, in einem anderen Land unter fremder Herrschaft zu leben. Und dort spüren sie es, was es bedeutet, ohne die Gegenwart Gottes mitten unter ihnen zu leben. Und da möchte ich dich fragen, wie war das bei dir, als du zum ersten Mal Gott begegnet bist? Musstest du nicht auch vielleicht zuerst das erleben, was es bedeutet, ein Leben ohne Gott zu führen? Ein Leben ohne die Gegenwart Gottes, ein Leben ohne den Segen Gottes in deinem Leben? Was fehlt dir, wenn du ein Leben ohne ihn führst? Ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass wir Menschen Gott am schnellsten finden, wenn wir ihn am meisten brauchen. Wenn wir am meisten oder wenn wir am weitesten weg sind von Gott, dann spüren wir wieder, ja, es gibt diesen Gott und ich darf zu ihm zurückkehren. Und der Weg zu ihm zurück ist schnell. Ein Schritt auf ihn zu und er steht mit offenen Armen da. Advent bedeutet Ankunft und wir bereiten uns vor auf die Ankunft von Jesus. Und diese Worte bahnt einen Weg für den Herrn, die spricht Gott heute und jetzt im Advent zu dir zu. Bahne einen Weg für den Herrn. Jedes Tal soll erhöht werden und jeder Berg erniedrigt werden, auch in deinem Leben, auch in deinem Herzen. Und das ist mein erster Punkt für heute. Räum alles aus dem Weg für die Ankunft Jesu. Du weißt selber, du kannst in dein Herz hineinschauen, der Heilige Geist führt dich vielleicht auch an Punkte, wo du sagst, ja, da ist noch irgendwas im Weg, dass ich wirklich Jesus empfangen kann. Ich möchte dir diese Fragen stellen. Wie geht es dir jetzt gerade in diesem Advent? Bist du bereit, Jesus aufzunehmen? Bist du bereit für Heiligabend, für die Gegenwart von Jesus in deinem Zuhause, in deinem Haus, in deiner Familie, wo du auch bist? Bist du bereit, Jesus aufzunehmen oder steht da noch irgendwas im Weg? Ich möchte damit nicht sagen, dass du aus eigener Kraft dein Leben aufräumen musst und dass du nur in einem perfekten Zustand zu Gott kommen kannst oder zu Jesus kommen darfst. Nein, Jesus allein macht uns rein und er bringt unser Leben in Ordnung. Aber wir dürfen mit dem, was uns von ihm trennt oder was uns von Menschen trennt, dürfen wir zu ihm kommen. Und er hilft uns, da Ordnung zu schaffen. Du darfst schon heute einen Schritt auf Jesus zugehen und ihn um Hilfe bitten, da wo der Heilige Geist dir aufzeigt, wo der Schuh drückt. Vielleicht ist da noch der eine Streit, den du noch nicht klären konntest. Vielleicht ist da die eine Person, der du noch nicht vergeben konntest. Oder vielleicht ist da noch der Zweifel an Gottes Güte in deinem Leben oder der Stolz in deinem Herzen. Dann komm damit heute zu Jesus und gib's ihm ab. Und auch für uns kann der Weg in die Intimität mit Gott durch die Wüste führen. In Jesaja stand ein Rufen in der Wüste. Und eben für uns kann dieser Weg zurück in die Intimität mit Gott auch manchmal durch die Wüste führen. In den letzten Monaten habe ich gespürt, wo ich enttäuscht war von Gott und wo meine Freude an der Zeit mit Gott, meiner persönlichen Zeit mit Gott, irgendwie verloren gegangen ist. Und dann geht es irgendwie nicht so schnell, so wie ein Gedanke im Kopf, ich lese einfach wieder mehr Bibel und ich nehme mehr Zeit wieder, sondern mein Herz und meine Emotionen müssen da auch mitkommen. Und wenn mein Herz mitkommen soll, dann kann es eben ein Prozess sein, der länger dauert und der ja nicht von heute auf morgen mit einmal halt mal die Bibel aufschlagen getan ist. Und so war das bei mir, dass es ein längerer Prozess war und es war nicht von heute auf morgen alles getan, sondern eine Beziehung, auch Beziehung mit Gott, wächst immer wieder in kleinen Schritten. Und so möchte ich dir das zusprechen, gehe bis Weihnachten, jetzt noch 2 Tage, aber ist noch Zeit, den nächsten Schritt auf Jesus zu. Er ist bereit, er wirbt um dich, er liebt dich und er möchte, dass du in seine Gegenwart kommst. Bahne den Weg für den Herrn. Lass uns weitergehen in dem Text, die Verse 6 bis 8 anschauen. Eine Stimme spricht, rufe, und ich sage, was soll ich rufen? Alles ist Fleisch. Alles Fleisch ist Gras und all seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Fürwahr, das Volk ist Gras. Das Gras ist verdorrt. Die Blume ist verwelkt, aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Gott spricht zu Jesaja, dass er predigen soll, dass alles Fleisch, dass alles Menschliche, aber auch alles Irdische vergehen wird. Was hat das jetzt mit diesem Rufen denn in der Wüste zu tun? Wieder wird Jesaja hier sehr poetisch mit blumigen Vergleichen und auch mit Wiederholungen. Und diese Worte, dass alles vergehen wird, können wir auf das Exil beziehen. Dass das Exil nicht für immer sein wird, sondern dass Gott sie befreien wird. Dass Gott sie zurück in ihr Land führen wird. Aber wir können es auch auf den Menschen beziehen. Dass das Volk Israel in diesem Zustand war. Das Volk ist verdorrt, ist verwelkt. Ohne Gott, ohne die Verbindung mit Gott, haben sie keine Zukunft. Und sie werden vergehen und sie müssen sterben ohne die Verbindung mit Gott. Und das gilt auch für uns. Wir leben heute und morgen sterben wir und ohne Gott haben wir keine Perspektive auf ein ewiges Leben. Gottes Wort sagt, bedenke, dass ihr sterben müsst, damit ihr klug werdet. Und in dieser Endlichkeit sind wir auf Gott geworfen. Ohne Gott werden wir vergehen. Aber dann heißt es, Gottes Wort hat Bestand. Was hat das zu bedeuten? Heißt es etwa, dass die Bibel für immer einfach nur besteht als Buch? Das mag sein, aber viel wichtiger als das ist, dass das Wort Gottes, dass die Verheißungen Gottes, dass sie Bestand haben, dass Gott hält, was er verspricht. Und Jesaja hat das auch so verkündet oder hat das so festgehalten in Jesaja 55, Vers 1. Gottes Wort wird nicht leer zu ihm zurückkehren, sondern es bewirkt, was Gott gefällt, und führt aus, wozu er es ausgesandt hat. Und Gottes Wort erfüllt sich eben nicht nur einmal in der Befreiung aus dem Exil, sondern auch viele Jahrhunderte später im Kommen Jesu. Jesus ist gekommen, um uns aus unserer Gefangenschaft zu befreien. Wo wir ja, in der Dunkelheit sind, in unserer Sünde gefangen sind, ist Jesus gekommen, um uns zu befreien. So wie Gott Israel neue Perspektive und Befreiung zugesprochen hat, so spricht auch Gott in Jesus uns Erlösung zu und Befreiung. Und dieses Rufen in der Wüste, das hat sich in Johannes dem Täufer erfüllt, der in der Wüste den Weg für Jesus bereitet hat. Und er hat sehr deutlich angesprochen und hat sehr deutlich gepredigt, dass die Menschen umkehren sollen von ihren Wegen, weil er ergriffen war von der Realität Gottes und der Verlorenheit des Menschen ohne Gott. Und auch heute brauchen wir Menschen, wie Johannes der Täufer in der Wüste, die inmitten vom Lärm unserer Zeit mahnen und Menschen in die geistliche Wüste hineinrufen und sie zurück in Gottes Nähe einladen. Das ist mein zweiter Punkt, der mir heute wichtig geworden ist. Rufe in die geistliche Wüste hinein und verkündige die Ankunft von Jesus. Du machst da den Unterschied. In deinem Umfeld, dort wo du bist, den Menschen, denen du begegnest, dein Glaube macht einen Unterschied. Wir brauchen Christen, wir brauchen Jesus-Nachfolger, die fest gewurzelt sind in ihrer Identität und mutig Menschen daran erinnern, dass alles Irdische vergehen wird. Dass an Heiligabend die Geschenke, die Feiertage, die Zeit in der Familie vorbeigehen wird. Aber Jesus wird für immer Bestand haben. Er ist das Zentrum an Heiligabend. Und du selbst kannst so ein Johannes sein, der in so einer Situation Gottes Wort hineinspricht. Du musst dich ja nicht mit Kamelhaaren bekleiden oder Heuschrecken mit Honig essen. Und du musst auch deine Mitmenschen nicht als Otternbrut bezeichnen, so wie Johannes es getan hat. Aber du darfst Gottes Gegenwart aussprechen über deine Mitmenschen. Du darfst Segensträger sein in deinem Umfeld. Und darauf liegt auch ein Segen für uns, wenn wir Gottes Wort verkündigen, wenn wir Menschen einladen, zurückzukehren in die Gegenwart Gottes. Jesaja selbst schreibt in Jesaja 52, Vers 7, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der da Frieden verkündigt, der Gutes predigt, Heil verkündigt und der da sagt zu Zion, dein Gott ist König. Und am Mittwoch diese Woche war ich mit einem kleinen Team am Bahnhof Leonberg unterwegs und ich konnte einem somalischen jungen Mann die frohe Botschaft verkündigen. Und den Unterschied zwischen der Botschaft des Islams, dass die Werke uns entscheiden, wie wir leben und was wir so tun und dass wir so leben, wie es Gott gefällt. Und ich konnte ihn fragen, aber reicht es, schaffst du das? Lebst du so gut, dass du vor Gott bestehen kannst? Und ich konnte reinsprechen, das ist der Unterschied zwischen dem Islam und dem Christentum. Dass wir Jesus haben, der alleine genügt. Ich schaffe es nicht, perfekt zu leben, dass ich vor Gott bestehen kann und Jesus alleine genügt. Ich weiß nicht, was aus dem Mann wird, ob er die Botschaft annimmt oder ob er sein Leben verändern wird. Aber es war so eine Freude, dass er zugehört hat und dass die Botschaft Gottes unter die Menschen gekommen ist. Und wenn wir Gottes Wort weitergeben, dann sind wir gesegnet mit dieser Freude. Mit dieser Freude, dass wir Gottes Wort weitergeben konnten, dass wir Gottes Wort aussehen durften. Und da ist keine Scham, wenn wir über Jesus sprechen, sondern wir sind gesegnet mit einer Freude, die tief in uns unser Herz berührt. Und diese Freude passt auch zu den letzten Versen in Jesaja 40. Auf einen hohen Berg steig hinauf, du Freudenboten Zion. Erhebe mit Macht deine Stimme, du Freudenboten Jerusalem. Erhebe sie, fürchte dich nicht. Sprich zu den Städten Judas, siehe da, euer Gott. Siehe, der Herr kommt mit Kraft und sein Arm übt die Herrschaft für ihn aus. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine Belohnung geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und in seinen Gewandbausch tragen. Die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Voller Freude gibt Jesaja dem Volk Israel das mit auf den Weg, dass sie vom Berg Zion die freudige Botschaft verkünden sollen, dass sie die Stimme erheben sollen voller Freude, dass Gott gekommen ist, dass Gott sie gerettet hat, dass Gott sie zurückgeführt hat in ihre Heimat. Mit starker Hand hat er sie zurückgeführt. Aber jetzt steht hier diese komische Formulierung, sein Arm übt die Herrschaft für ihn aus. Was ist jetzt mit diesem Arm gemeint? Im Alten Testament kommt der Arm Gottes immer wieder vor, in 5. Mose, in Jeremia, aber auch immer wieder in Jesaja. Ich kann jetzt nicht im Detail darauf eingehen, auf die Stellen. Das wäre eine Predigt für sich. Aber ich lege diesen Arm Gottes so aus, trinitarisch aus und kann es nur trinitarisch erklären, dass Jesus im Auftrag des Vaters, im Auftrag Gottes Herrschaft ausübt. Und dass er somit auch schon im Volk Israel gewirkt hat. Und dass er sie aus dem Exil geführt hat, zurück in das Land Israel. Gott herrscht mit einem starken Arm, aber gleich im Anschluss lesen wir von dem Bild des Hirten. Und was für ein Widerspruch auf den ersten Blick, wenn wir an jemanden denken, der mit einem starken Arm herrscht und regiert, dann ist es menschlich irgendwie schwer zu denken, dass diese Person im Sinne der Menschen regiert und den Menschen dient. Aber genau diese zwei Attribute, der Sigi hat es vorhin auch schon gesagt, diese zwei Attribute, der starke Arm und gleichzeitig der Hirte, der sich um uns kümmert, der uns führt und leitet, genau das ist unser Gott. Wir glauben nicht an einen Gott, der irgendwie veraltet ist oder der aus den Tagen gefallen ist, vor dem wir Angst haben müssen, weil er allmächtig ist und wir es nicht und er uns bestrafen kann mit dem, was er uns antun möchte, sondern wir haben so einen Gott, der allmächtig ist und der seine Allmacht aber benutzt, um auf die Welt zu kommen und sich klein zu machen. Aus seiner Position der Macht, der Allmacht, ist er in die Ohnmacht von einem Baby hineingeboren. Er wurde Fleisch und er lebte unter uns. Er kam wirklich als Hirte, der gekommen ist, um das Verlorene zu suchen. Und der die Strafe auf sich genommen hat, um uns ewiges Leben zu geben. In Jesus ist es nicht mehr so, wie wir es bei Israel, beim Volk Israels gelesen haben, dass sie die doppelte Strafe bekommen haben für ihre Sünden, sondern Jesus hat die Strafe, die wir verdient haben, auf sich genommen. Im Kreuz ist meine Schuld vergeben. Sein Tod ist der Tod, den ich verdient hätte und sein Tod bedeutet mein Leben. Er ist dieses Wort Gottes, das für ewig Bestand hat. Und in ihm werden wir nicht vergehen, sondern eine ewige Heimat haben. Und das ist mein dritter Punkt und mein Zuspruch für dich auch heute. Jesus, unser guter Hirte, oder Jesus, dein guter Hirte, wird dich führen in deine ewige Heimat. Gott offenbart sich in Jesus und er hat sich als Hirte offenbart. Wie reagierst du darauf? Vertrau dich diesem Hirten an. Nimm ihn beim Wort, er wird dich leiten. Es ist nicht das einzige Mal, nicht das erste Mal, nicht das letzte Mal, dass sich Gott als Hirte beschreibt. Der berühmte Psalm 23 beschreibt sehr deutlich, wie Gott uns zu den grünen Auen führt, aber genauso auch durch die dunklen Täler führt. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst, ob du jetzt in der Adventszeit mit Gott auf einer grünen Aue stehst, dass du ja von Gott empfängst, was du brauchst und dir mangelt es an nicht, oder ob du an nichts, oder ob du mit Gott durch das dunkle Tal gehst. Und ich möchte dir zusprechen, egal wo du gerade stehst, dass Gott bei dir ist. Egal, ob du ihn gerade spürst oder nicht, aber er ist dir nahe und er wirbt um dich und er liebt dich und er möchte dich begleiten, er möchte dich führen, auf die grünen Auen, aber auch durch das dunkle Tal hindurch. Und das ist das, was wir an Heiligabend feiern, das Kommen dieses guten Hirten. Dieses guten Hirten, der uns in unsere ewige Heimat führen wird. Und so wird sich zum dritten Mal Gottes Wort erfüllen, indem wie Jesus uns heute, bis heute, erfüllt sich Gottes Wort, die Stelle in Jesaja, in unserem Leben, in deinem Leben, indem wie Gott dich führt, indem wie Jesus dich führt, durch dein Leben, in deine ewige Heimat. Jesus wird treu sein in seinem Hirtenamt. Du darfst mit ihm mutige Entscheidungen treffen. Du darfst Entscheidungen treffen, die du triffst im Glauben an diesen guten Hirten, der sein Wort halten wird. Und bis wir in dieser ewigen Heimat ankommen, gilt immer wieder der erste Punkt und der zweite Punkt der Predigt von heute. Das erste, räume alle aus dem Weg für die Ankunft von Jesus. Bahn einen Weg für deinen Gott in deinem Herzen, in deinem Leben, in deinem Umfeld. Und der zweite Punkt eben genauso. Rufe in diese geistliche Wüste hinein, in deinem Umfeld, wo Menschen in der Dunkelheit sind, und verkündige diesen guten Hirten, den du erlebt hast, der dich trägt und der dich durch die Dunkelheit auch führt. Und den dritten Punkt, du bist nicht allein unterwegs in diesem Leben, auf dieser Welt, sondern Jesus, dein guter Hirte, er wird dich führen und er wird dich in deine ewige Heimat bei deinem Vater im Himmel führen. Ich möchte die Predigt noch beenden mit einem Gebet. Vater, ich danke dir, dass du gekommen bist, dass du dich klein gemacht hast, dass du deinen Sohn geschickt hast und dass er unser guter Hirte ist. Dass du gekommen bist, um uns zu finden, die wir verloren waren. Hilf du uns, alles auszuräumen, was dir im Weg stehen könnte, und mache uns froh, um dich mit Freude zu verkündigen. Dort, wo wir sind, dorthin, wo du uns senden wirst. Amen.